Vers 12, es sei angezogen, wird begründet. Erstens mit dem Wort also, worauf Bezug genommen wird auf das schon Gesagte, weil wir in der Begegnung mit Jesus Christus Christus angezogen haben, sollen wir jetzt in ihm wachsen und Christus ähnlicher werden. Das ist die Bedeutung davon. Zweitens motiviert oder begründet der Apostel seinen Aufruf anzuziehen oder angezogen zu haben, mit einigen Bezeichnungen für Gläubige. Er gebraucht einige Bezeichnungen für seine Leser, und diese Bezeichnungen sind der Grund, weshalb sie anders werden sollen, oder sie sollen das werden, was sie sind. Dadurch aber motiviert er sie sofort. Das heißt, sie wollen jetzt, wenn er sie daran erinnert, was sie sind, dann werden sie schneller auch seinem Befehl nachkommen wollen. Es ist hier wichtig, auch in der Kindererziehung, das Kind daran zu erinnern, was es ist, nicht immer, was es sein muss. Es ist ja auch schon etwas, es ist ja auch lieb gewesen und so weiter. Und dann kann es besser und williger annehmen, was noch zu verändern ist. Also, was sind Gläubige? Was sind wir, wenn wir zu Christus gekommen sind? Einmal sind wir Erwählte Gottes. Erwählte Gottes. Was ist ein Erwählter? Ein Erwählter ist jemand, der von Gott erfasst worden ist und ihm lieb gemacht worden ist. Lieb gemacht worden ist. Erwählung geschieht in der Begegnung mit Jesus Christus. Vergleichen Sie 1. Thessalonicher 1, die ersten Verse dort, wo Paulus von der Bekehrung der Thessalonicher spricht und da in dieser Beziehung sagt, er weiß um ihre Erwählung. Das heißt, er war dabei, als sie erwählt wurden. Der Tag unserer Bekehrung ist der Tag unserer Erwählung. Wir wurden gerufen, wir antworteten, und als wir antworteten, machte er uns erwählt, das heißt geliebt. Nun kann jemand sagen, aber in Epheser 1 steht geschrieben, dass wir vor Grundlegung der Welt erwählt wurden. Das stimmt ebenfalls. Das eine hebt das andere nicht auf. Die eigentliche Erwählung geschieht in der Zeit, in der Begegnung mit Christus. Aber in der Ewigkeit wird das schon vorhergesehen. In Christus. Gott weiß im Voraus, wer zu ihm kommen wird, wer dem Ruf zu Christus folgen wird. Und so kann er schon in der Ewigkeit uns gleichsam erfassen und schon mit uns planen und uns für geliebt, für erwählt, für kostbar halten. Erwählt ist ein Liebeswort, nicht ein trockenes Wählwort. Wenn man in einer politischen Wahl seine Stimme abgibt, dann muss man keine besondere Beziehung haben zu Kanzler Kohl oder zu jemand anderem. Ja. Man überlegt einfach, wer wäre der weniger Schlimmste, ja? Oder wer wäre vielleicht noch der Bessere und so weiter. Oder vielleicht sagen Sie, mich interessiert niemanden. Ja, ich kann eigentlich keine Stimme abgeben. Es ist schade, dass es so weit gekommen ist, dass kaum jemand mehr in Frage kommt. Das kommt daher, dass das Evangelium kaum mehr prägt. Wir haben keine großen Gestalten mehr, weil man mit dem großen Gott nicht mehr rechnet. Das war früher anders. Große Staatsmänner wurden geprägt, gestaltet vom Evangelium. Davon wissen Sie vielleicht nicht so viel, weil Sie abwesend waren. Aber wenn Sie etwas Geschichte von westlichen Ländern studieren, dann merken Sie, erfahren Sie etwas vom Einfluss des Evangeliums in England und Nordamerika und auch nicht ganz ohne in Deutschland, auch etwas davon, aber weniger hier. Also, wählen ist mehr als nur ein Kreuz hinstellen. Ja? Gott hat mehr getan als nur, ah ja, da kommt noch der Name Herbert Janssen, ja, den werde ich auch ankreuzen. Ja? Nicht so bin ich gewählt worden oder erwählt worden. Nein, erwählt heißt kostbar, vorzüglich. Man geht zum Laden und kauft ein. Und die Hausfrau schaut sich die Orangen an. Und dann sagt sie, die will ich nicht, die ist schlecht. Oder die, nein, die ist noch zu hart. Diese, die will ich, ja, die sieht gut aus. Sie freut sich darüber. Nun ist es bei uns etwas anders. Bevor, als Gott uns begegnete gleichsam, waren wir nichts. Es war nichts bei uns, das ihn erfreuen sollte. Ja, den will ich. Ja, den Herbert. Das ist ein netter. Ja, den. Nicht so. Ich war faul und verdorben, verwerflich und verworfen. Und da sagt Gott, er ist immer noch mein Ebenbild. Er ist immer noch ein Mensch. Ich habe ihn geschaffen. Ich will ihn nicht verwerfen. Ich will aus ihm etwas Neues machen. Es ist so wie nach dem Krieg hier. Große Schutthaufen, Schutt auf Schutt, furchtbar. Wir haben es gesehen. Auch lange Jahre noch nach dem Krieg. Ich war im Krieg da und ich habe einige von diesen Schutthaufen schon damals gesehen. Ich habe die Leute gesehen, die auf diese Schutthaufen gekrochen sind und haben versucht, noch einiges zu retten. Haben sie auf den Straßen gesehen, als wir vorbeifuhren. Und dann nach dem Krieg, jahrelang, 10, 15 Jahre nachher. Und dann hat man große Berge angehäuft, geschaffen gleichsam. Einige von diesen bestehen noch, sind überwachsen. Man hat das Schutt, den Schutt von den Städten abgetragen und Berge gebildet. Wohin mit dem Schutt? Ja? Und nun kommt Gott gleichsam zu diesen Schutthaufen. Und da ist ein zerbrochener Backstein. Und da sind noch die Reste eines Namens, Herbert Janssen, drauf. Und ein anderer Backstein, und da können Sie Ihren Namen drauf tun, verstümmelt. Aber ist noch da. Und dann holt sich Gott diese Brocken, diese verwerflichen Steine, und macht sie was? Erwählt. Er macht aus ihnen etwas. Und das hat er schon der Ewigkeit gesehen. Aber jetzt in der Zeit, wo wir da sind, ruft er uns und macht uns vorzüglich. Und dann kann er sagen hinterher, ja, diese Orange, die gefällt mir. Aber er hat sie geschaffen, ja? Dieses Kind, das liebe ich, aber ich habe es geschaffen. Ich habe aus ihm etwas gemacht. Und daran appelliert Paulus. Schaut einmal, ihr seid von Gott ins Auge gefasst worden. Ihr seid von Gott mit seiner Hand herausgeholt worden. Und er hat auch aus euch etwas gemacht. Ihr seid vorzüglich in seinen Augen. Ja? Meinen Sie, das motiviert? Meinen Sie, das treibt uns, dann wirklich auch einem seiner Aufrufe nachzukommen, wie hier? Ich denke, ja. Erwählte Gottes sind wir. Weil wir Erwählte sind, sollen wir uns umgestalten lassen, sollen wir anziehen. Wir sind da aufgerufen. Heilige sind wir. Schon. Und deshalb sollen wir heilig werden. Parallelstelle in 1. Petrus 1, etwa Vers 18, in der Gegend, wo Petrus sagt, ich bin heilig, deshalb sollt ihr heilig sein. Wir sind Heilige, weil wir dem Heiligen zugeordnet worden sind. Und wir sollen so werden, wie er ist. Wir sind gereinigt worden. Und deshalb sollen wir rein bleiben und rein werden, wo wir wieder schmutzig werden. Und wir sind Geliebte. Wenn ein Kind weiß, dass es geliebt ist, umsorgt ist, dann will es auch den Wünschen der Eltern entsprechen. Die Liebe kommt aber zuerst, nicht die Forderung. Vor den 10 Geboten kommt das Vorwort. Das erste Gebot ist nicht das erste Wort. Das erste Wort in 2. Mose 20 ist, Sie kennen es, einige von Ihnen, Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Sklaverei heraufgeführt hat. Ja. Das hat er getan. Und weil er das getan hat, zuerst Liebe, dann Forderung. Du sollst lieben. Ja. Ich habe euch geliebt, ich habe euch gerettet. Deshalb liebt mich von ganzem Herzen. Also, durch diese Bezeichnungen motiviert er, begründet er seinen Aufruf. Wir sind Erwählte Gottes, Heilige Gottes, Geliebte Gottes. Als solche sei angezogen was? Jetzt haben wir, klein c, das Anzuziehende. Das Anzuziehende. Es wird hier im zweiten Teil von Vers 12 und dann in den Versen 13 und 14 erwähnt. Er nennt zuerst einige Beispiele von Tugenden. Einige nur. Erbarmen oder herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Das sind einige Beispiele von Tugenden. Was ist herzliches Erbarmen? Herzliches Erbarmen ist eine innere Einstellung. Eine innere Einstellung, die zur Tat drängt. Sieht man einen Notleidenden und hat Erbarmen, dann neigt man sich zu ihm herunter und möchte etwas für ihn tun, wie der gute Samariter. Er hatte Erbarmen. Das alttestamentliche Wort für Erbarmen heißt herabneigen. Herabneigen, sich zu einem Notleidenden herabneigen. Er hat Erbarmen mit uns. Und dieses sollte bei uns vom Inneren herkommen. Nicht äußerlich nur sein, sondern herzlich sein. Von innen kommen. Eine innere Einstellung, die zur Tat drängt. Dann Freundlichkeit. Freundlichkeit beschreibt, wie man mit dem anderen umgeht. Man geht mit ihm wie mit einem Freund um. Man ist sanft. Man behandelt ihn mit Vorsicht. Man behandelt ihn im Zeichen der Liebe. Freundlichkeit beschreibt die Art, wie man mit einem anderen umgeht. Und zwar im Zeichen der Liebe. Demut. Was ist Demut? Demut heißt nicht, ich bin eine Null. Das gehört dazu, wir sind eine Null in einem gewissen Sinne. Aber damit ist das Wort noch nicht erschöpft. Demut ist im Grunde richtige Selbsteinschätzung. Richtige Selbsteinschätzung. Diese richtige Selbsteinschätzung geht in zwei Richtungen, nach oben und nach unten. Das heißt, heute wird im Westen hier ein englisches Wort Image gern gebraucht. Es ist schon ein Lehnwort geworden. Und dann spricht man von einem Selbstimage. Das heißt, was halte ich von mir selbst? Ein Image ist ein Bildnis, ein Ebenbild. Und jetzt mache ich mir gleichsam ein Bild von mir. Ich stelle mir mich selbst so vor. Und jetzt nehmen wir einmal an, wir haben jetzt dieses Bild vor unseren Augen, geistlichen Augen. Dies ist jetzt Herbert Janssen. Ich stelle mir mich selbst so vor. Und dieses Bild hat einen Rahmen. Ja? Die Gefahr besteht, dass wir uns selbst über den Rahmen hinaus vorstellen. Der Rahmen passt nicht ganz. Wir sind eigentlich größer als der Rahmen. Ja? Gott hat den Rahmen gemacht. Aber wir stellen uns eigentlich größer vor. Und dann hätten wir gern einen größeren Rahmen. Und dann muss Gott uns demütigen. Und dann heißt es in 1. Petrus 5, und vielleicht wollen Sie die Stelle kurz aufschlagen, um zu prüfen, ob Sie die richtige Übersetzung haben. Demütigt euch unter der
Hand Gottes. 1. Petrus 5, Vers 6 dürfte es sein. Oder lasst euch demütigen. Unter der Hand Gottes. Ja. Und sie haben die, ja? Ich weiß nicht warum. Die Hand Gottes ist schon über uns. Die Hand Gottes kann leicht sein zum Schutz. Sie kann schwer sein, schwer werden und drücken. Über Naemi war die Hand schwer geworden. Über Esra war sie gut. Die Hand Gottes war über uns und bewahrte uns unterwegs von Babylon bis hier. Ein interessantes Studium, die Hand Gottes oder Handauflegung auch, verwandt mit diesem Ausdruck. Hand auf jemanden oder stützen, die Hand wird auf das Opfer gelegt. Kommen wir zurück. Die Hand Gottes auf uns. Die Hand Gottes ist über mir. Sie beschützt mich. Aber wenn ich ein zu großes Selbstimage habe, ich halte zu viel von mir, dann fängt sie an zu drücken, weil diese Hand der Rahmen ist, ja? Und ich stelle mir mehr vor und da komme ich gegen die Hand. Aber die Hand bleibt da, ja? Manchmal lässt sie ein bisschen nach, aber dann fängt sie wieder an zu drücken, um mich daran zu erinnern, ja? Herbert, du bist nur so groß, ja? Du bist nicht so groß. Und wir müssen immer wieder daran erinnert werden. Dann kommt es oft vor, dass während in einer Predigt oder einer Darlegung es einigermaßen geklappt hat, weil ich von zu Hause aus kein Redner bin, und dann ist es mal tatsächlich geschenkweise gelungen, und dann schreibe ich mir das natürlich sofort selbst vor, zu, ja, das bin ich also, und hinterher kommt jemand und spricht mit mir, und schon werde ich gedrückt, ja. Und in seiner Art erinnert er mich daran, du bist eigentlich nicht das, was du dachtest. Er meint es gut, aber ich werde dann kleiner gemacht. Das ist gut, das brauchen wir. Wir müssen nach Hause kommen, sagt einer meiner Lehrer. Ja. Demut heißt, man kommt nach Hause. Ja. Wieder zurück in diese Form hinein. Das ist nach oben hin. Wir wollen gern mehr sein, größer sein, als wir sind. Jetzt ist die andere Gefahr der Selbsteinschätzung, dass wir uns zu wenig nach unten hin. Wir sagen, wir sind zu wenig. Aber Gott sagt, du bist mehr, als du denkst. Ja? Du bist keine Null, du warst eine Null und in dir selbst bist du immer noch eine Null. Aber du, Herbert Janssen, bist erwählt. Du bist mein Heiliger, mir zugeordnet. Du bist mein Geliebter. Du bist das Kind eines Königs. Du hast eine große, herrliche Zukunft. Ich habe dich herrlich gemacht. Es ist alles Geschenk, aber wir sind etwas und das darf uns trösten und Mut machen. Aber, jetzt müssen wir uns daran erinnern, die Gefahr, zu wenig von uns zu halten, ist nicht so groß, als die Gefahr, zu viel von uns zu halten. Nicht wahr? Diese Gefahr ist näher. Und so werden wir immer wieder auch aufgerufen zur Demut. Hier und da werden wir erinnert an das, was wir sind, aber das genügt dann auch. Ja? Aber immer wieder werden wir aufgerufen, demütig zu sein. Richtige Selbsteinschätzung. Ja? Wer wirklich demütig ist, der hat auch ein gewisses Maß von Selbstvertrauen. Ja? Der kann sagen, der muss nicht immer sagen, ich habe das immer noch im Ohr von der Kindheit, da sagte der Sonntagsschullehrer, wenn jetzt etwas am Weihnachten oder wann immer ein Fest war, wo die Kinder dann vorzutragen hatten, wir haben ein Programm vorbereitet in aller Schwachheit. Und da frage ich mich, warum in Schwachheit? Warum nicht in Kraft? Ja. Damit wollte er sich nur ein bisschen abdecken. Ja. Einiges würde vielleicht nicht vollkommen sein. Und dann konnte er schon vorweg sein, sagen, gleichsam haben Sie Geduld mit uns. Kritisieren Sie uns nicht zu stark. Das war das eigentlich der Sinn, ja. Nun, nichts ist vollkommen. Aber ich muss nicht immer denken, ja, ich tue es nur in Schwachheit. Es darf auch in Kraft geschehen. Ja? Ich darf etwas Selbstvertrauen haben, sonst wird es zu nichts kommen. Sonst wird es zu nichts kommen. Und wir können etwas tun. Warum? Aus zwei Gründen. Weil wir Gnadengaben haben, jeder von uns. Jeder von uns hat eine Gnadengabe. Und wir können etwas tun. Der eine kann dies tun, der andere kann das tun. Römer 12. Das bringt Selbstvertrauen. Da ist von Glauben die Rede. Ja? Die Gnadengabe, sagt Paulus, bringt, flößt Vertrauen ein. Glauben ist Vertrauen. Zweitens, wir können etwas, weil Gott uns dabei hilft. Weil Gott es in uns vollbringt. Er ist es, der es tut. Aber nicht ohne uns, nicht ohne unsere Einwilligung. Er in uns. Ja? Und deshalb können wir etwas tun. Und wenn wir aufgerufen werden zu dienen, dann dürfen wir Ja sagen. Im Vertrauen, er wird die Kraft dazu liefern. Also Demut, richtige Selbsteinschätzung. Wir gehen weiter. Sanftmut. Zieht an die Sanftmut. Ein Stück Wachstum. Wir haben sie angezogen und nun soll sie wachsen, stärker werden, Frucht des Geistes. Was ist Sanftmut? Sanftmut ist die Auswirkung der Demut in der Begegnung mit einem anderen, verwandt mit Freundlichkeit. Sanftmut führt zu richtiger Nächsteneinschätzung. Sanftmut führt zu richtiger Nächsteneinschätzung. Ich behandle ihn mit sanften Handschuhen, nicht mit harten Fausthandschuhen. Sanftmut ist die Auswirkung der Demut in der Begegnung mit einem anderen. Sie führt zur richtigen Nächsteneinschätzung. Es gibt Christen, die haben eine Art. Und dann gibt es Christen, die haben eine Art. Ja. Aber davon sagt man im Volksmund, das ist keine Art. Ja. Das ist keine Art. Es ist eine, aber nicht die gewünschte. Ja. Es wird manchmal viel von Ermahnen gesprochen. Das ist so ein Thema in den Gemeinden. Und viele Christen haben keine Ahnung von Ermahnen. Keine Ahnung. Ich denke, wir sollten noch viel mehr auf den Knien bleiben, bevor wir zum Ermahnen übergehen. O Herr, zeige mir, wer ich bin. Zeige mir, wer du bist. Was du für mich getan hast. Zeige mir, Herr, was du für meinen Bruder, meine Schwester getan hast. Und jetzt hilf mir. Und lass mich, Herr, in deinem Wesen, in deiner Art, zu meinem Bruder gehen, meiner Schwester. Hilf mir, Herr, mich hineinzuversetzen in seine Denkweise, in seine Lage. Ich weiß vielleicht gar nicht, was ihn dazu bewogen hat, so zu sprechen, so zu handeln. Da muss wahrscheinlich eine Vorgeschichte sein. Ich möchte Verständnis haben. Verstehen Sie das? Sanftmut. Langmut. Was ist Langmut? Langmut ist Demut und Sanftmut in der Bewährung über eine Zeit hinweg. Ist man demütig und sanftmütig, dann braucht es aber auch diese in der Zeit, nicht nur im Moment. Für einen Moment kann man demütig sein, aber dann bald kommt der Hochmut. Für einen Moment vermag ich schon geduldig und sanftmütig zu sein, aber langmütig, das ist was anderes. Das will geschenkt werden, kann geschenkt werden, ist alles geschenkt, Geschwister. Jetzt, ich hatte gesagt, dies sind Beispiele. Warum habe ich gesagt, das sind Beispiele? Weil sie nicht alle Tugenden sind. Sie sind nur repräsentativ. Wir haben noch mehr in Galater 5, Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes. Da sind noch mehr genannt. Und dann ist in Philipper 1 von den Früchten Christi gesprochen. Ich weiß nicht, ob da noch einige aufgezählt werden, aber Sie können das Neue Testament durchkämmen, die Briefe. Und da haben wir manche solche Tugenden genannt. Wie wirken sich nun diese Tugenden aus? Wir kommen zu Vers 13. Wie sieht das aus im Praktischen, wenn man diese Eigenschaften und ähnliche angezogen hat? Jetzt haben wir Partizipien. Ertragend, vergebend. Ja? Das sind Partizipien. Das heißt, wenn wir anziehen, soll sich das auswirken, darf es sich auswirken, wird es sich auswirken. Vers 13, einander ertragend. Wenn man demütig ist, sanftmütig, langmütig, freundlich, dann ist man fähig, den anderen zu tragen und zu ertragen. Schwache Geschwister müssen getragen werden. Schwierige Geschwister müssen ertragen werden. Immerhin sind sie Geschwister. Da sagt das kleine Mädchen mit einem schweren Brüderchen, trägt es. Ja, sagt der Vorbeigehende, ist er nicht schwer? Nein, das ist mein Brüderchen. Ja. Schwer, ja, aber dass es das Brüderchen ist, das macht es leicht. Ist ein Bruder, eine Schwester schwer, schwierig? Es ist eine Schwester, ein Bruder. Und die Liebe Christi darf uns verbinden, ertragen. Das Ertragen wird in Römer 15, Vers 1 und ferner, in den ersten Versen, Vers 1 und 2 wohl, sehr, sehr deutlich gemacht. Da zeigt Paulus einmal, wie weit das gehen kann. Er zeigt am Beispiel Jesu, was es heißt, zu ertragen. Und welches Beispiel holt er aus dem Leben Jesu? Die Schläge, die Jesus bei der Kreuzigung bekommen hat. Die Schläge, die sind das Beispiel. Jesus hat Schläge ertragen und das ist ein Vorbild für mich. Einen schwierigen Bruder, eine schwierige Schwester zu ertragen. Bin ich bereit, Schläge, Mundschläge, Wortschläge zu ertragen? Faustschläge kann es vielleicht auch noch ab und zu geben. Ich habe davon gehört. Unter Christen, ja, das ist furchtbar traurig. Einander ertragend und weiter, euch gegenseitig vergebend. Und hier haben wir das andere Wort. Das eine Wort heißt loslassen oder erlassen, hatten wir schon in diesen Tagen. Dies ist das andere Wort für vergeben und bedeutet begnadigen oder in Gnade vergeben. Wörtlich könnten wir sagen begnadigen oder schenken. Ich habe übersetzt in gnädiger Weise vergeben. Gnade ist eine Form der Liebe. Paulus sagt, zeige ihm Liebe, 2. Korinther 2, und vergebt ihm in gnädiger Weise, zeigt ihm Vergebung. Vergebung geht ein Stück weiter als Erlassen. Es zeigt uns die Atmosphäre, die Haltung, in der wir es tun dürfen. Es schlägt die Brücke zum Bruder, zur Schwester. Wir halten fest. Wir lassen los im Zeichen des Festhaltens. Loslassen könnte heißen, ich lasse ihn ganz los, möchte jetzt aber nicht mehr mit ihm zu tun haben. Nein, wir halten gleichzeitig fest. Wenn jemand eine Klage hat gegen einen, das kommt oft vor, wir haben Grund zu sagen, das hättest du nicht tun sollen, ja, und innerlich hält etwas in dieser, hält den Bruder fest wie unter ein Joch. Dann sagt der Herr, loslassen. Wenn jemand eine Klage hat gegen einen, so wie Christus euch in gnädiger Weise vergab, dasselbe Wort, aus Liebe, in Gnade, so tut auch ihr es. So sollen auch wir vergeben. Das geht und es geht nicht. Niemand von uns kann vergeben. Wenn Sie denken, Sie können es, dann haben Sie vielleicht noch eine Überraschung vor sich. Ich habe es erlebt. die Offenbarung der Unmöglichkeit zu vergeben. Aber Petrus sagt in 1. Petrus 1, Vers 18 dürfte es sein, und ferner, nach einer besseren Übersetzung, da ihr wiedergeboren seid, dann ist es möglich zu lieben. Brüderliche Liebe zu üben ist möglich, weil wir wiedergeboren sind. Das ist der eine Grund. Zweiter Grund, weil Christus in uns wohnt, weil sein Heiliger Geist in uns wohnt, weil er es in uns bewirkt. Ja. Er bewirkt dieses alles in uns. Und so bleibt es immer geschenkt. Ja. Und dann heißt es in Vers 14, das gehört auch noch dazu, zum Anziehen. Über alles, über dieses alles, zieht an die Liebe, welche das Band, der Ring ist um alles. Der hält alles zusammen, dieser Ring. Der hält alle diese zusammen. Demut, Sanftmut, Erbarmen müssen eine Einheit sein in Liebe. Über dieses alles zieht an die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist, das heißt, des Ausgerundeten, der Vollständigkeit. Die Liebe macht uns vollständig im Charakter. Im Grunde ist sie die Zusammenfassung aller Tugenden, denn sie ist die Zusammenfassung dessen, was Gott von uns haben möchte, ob das Gesetz ist oder Evangelium. Die Liebe ist das Gebündelte von allem, was Gott von uns will. Und so kann man auch Galater 5, Vers 22 so übersetzen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Doppelpunkt. Und dann zählt man die Inhalte der Liebe auf, Sanftmut und so weiter. So kann man auch übersetzen. Groß C, Kapitel 3. Groß C. Groß A war Verse 1 bis 4. Groß B, Verse 5 bis 14. Und jetzt Groß C, wegweisende Aufforderungen. Wegweisende Aufforderungen. Bis jetzt ging es um Lebensgestaltung. Am Anfang ging es um Orientierung, in den ersten Versen. Dann um Lebensgestaltung, Gestaltung der Lebensweise. Jetzt geht es um einige praktische Aufforderungen. Wegweisende Aufforderungen in den Versen 15, 16 und 17. Also 15 bis 17. Fangen wir gleich an. Arabisch 1. Der Friede Gottes walte. Der Friede Gottes walte. Was bedeutet hier Friede Gottes? Klein a, was bedeutet hier Friede Gottes? Es ist ein Friede, den Gott selbst gibt. Deshalb ist er Friede Gottes. Ein Friede, den Gott gibt. Und den wir von uns aus nicht haben. Von uns aus sind wir unruhige Menschen, Friede leer, aufgewühlt, schlechtes Gewissen. Aber der Friede Gottes, der kann geschenkt werden. Es ist Gott, der ihn gibt. Sodann ist es ein Friede mit Gott. Der Friede Gottes ist ein Friede mit Gott. Der ist schon da. Seitdem ich Frieden fand in Christus. Ich bin versöhnt worden. Durch die Versöhnung habe ich Friede mit Gott, von dem Paulus in der Parallelstelle oder im Parallelbrief an die Epheser in Kapitel 2 spricht. Ab Vers 14 dort, er ist unser Friede. Kapitel 2, ab Vers 14, Parallelstelle. Friede mit Gott ist der Friede Gottes, den haben wir schon, dieser soll walten. Der Friede, den wir bekommen haben, der soll walten. Und weiter, Friede Gottes heißt, es ist ein Friede in Gott, ein Friede in Gott. Ich darf ruhig sein in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Der Friede in Gott, der vom Heiligen Geist gewirkt wird. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Er bewirkt sie. Ja. Bedenken wir, Frucht kommt von außen. Das Kind, das geboren wird, kam von einem anderen, nicht von dem, aus dem es geboren wurde. Die Frucht des Geistes wird von uns geboren, aber nicht von uns gezeugt. Sie kommt von unserem Herrn. Friede in Gott kommt vom Heiligen Geist. Aber ich darf ruhig sein in meinem Gott. Weiter. Es ist ein Friede inmitten von Unruhe. Wissen Sie, wie ein großer, starker Wirbelsturm, Tornado, mit Fremdwort, gestaltet ist? Ein Orkan ist ein treibender Sturm. Ein Tornado ist ein starker Wirbelsturm, ein sich kreisender Wirbelsturm, in dessen Mitte ein Pol absoluter Stille vorhanden ist. Ringsum diesen Pol kreist es und stürmt es. Häuser können rausgerissen werden, Autos kreisen in der Luft rum. Ja? Inmitten ein Pol, ein senkrechter Pol absoluter Stille. Da dürfen wir bleiben. Inmitten der Stürme des Lebens. Ja? Und wie kann es manchmal stürmen um uns her? Aber wir dürfen in Gott ruhig sein, inmitten von Unruhe und Ringen. Immerhin spricht Paulus von einem Kampfrichter. Wir wollen auch darauf zu sprechen kommen nach der Pause. Und letztens, wenn Friede Gottes hier steht, dann muss vom Alten Testament her das Wort Friede gedeutet werden. Friede ist dort ein Zustand, in dem etwas gedeihen darf. Ein Zustand, in dem etwas gedeihen darf. Wenn die Beziehung mit Gott in Ordnung ist, Versöhnung da ist, Friede da ist, dann kann es vorwärts gehen. Dieser Friede Gottes möge walten, sodass es mal vorwärts gehen kann. Aber wenn ich dauernd unruhig bin, komme ich zu nichts.